Schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Oh. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein, dass ihr mich eingeladen habt. Wir sind nun schon eine gewisse Zeit in dieser Gemeinde und freuen uns, hier zu sein. Das hat alles schon sehr gut gepasst heute zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Zu Jesus kommen und in Jesus bleiben. Ein Thema, was mich selber schon beschäftigt hat in meiner Vergangenheit, aber auch besonders in den letzten Wochen. Dankeschön. Und das möchte ich euch heute mitgeben, dass mein Gebet, dass Gott uns neu ankurbelt, egal wo wir stehen. Ich weiß, wir sind alle sehr verschiedene und verschiedene Lebensphasen. Der eine ist schon weit fortgeschritten, der andere ist am Anfang. Aber dass Gott, egal wo wir sind, uns neu anfacht. Ja. Und ich habe ein Vers zu Beginn. Und da sagt Gott selber durch David: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Und das ist eine Sache, die wir tun können. Wir können den Himmel anschauen und er erzählt uns was, nämlich, wie wir lesen, die Herrlichkeit Gottes. Und mit diesem Wort verbinde ich hier die Schönheit Gottes, die Majestät Gottes. Ich weiß nicht, was ihr damit verbindet, aber genau, seine Schönheit, seine Größe und dann auch weiter hier die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Wie groß der Himmel ist, zeigt auch die Herrlichkeit Gottes und seine Ausdehnung. Und das ist besonders wichtig, weil es ist entscheidend wichtig, was für ein Gottesbild du hast von Gott. Hast du einen großen Gott? Kennst du Gott? Das sind ganz wichtige Fragen. Und dafür möchte ich heute einfach diese Bilder einmal anschauen mit uns. Und zwar soll das auf die Größe Gottes abzielen. Und das können wir heute dank der Wissenschaft, die Gott zugelassen hat, dass Menschen erforschen, können wir das anschauen. So, jetzt müsste eigentlich, okay. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere diesen Planeten. War schon mal jemand auf der Erde? Ja, es ist klar, wir wohnen da. War schon mal jemand vielleicht von der Erde weg ins Weltall? Das ist schon ein bisschen weit, ne? Aber vielleicht gibt es jemanden, der schon mal um die Erde gereist ist. Das ist auch schon was Besonderes. Okay. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Okay, aber jetzt geht's weiter. Wir wollen ein paar Planeten anschauen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was ein Planet ist und was nicht, aber einfach diese Größenverhältnisse. Der Mond zählt übrigens nicht als Planet, sondern als Satellit, als Mond. Okay, der Mond, der ist kleiner als die Erde und jetzt nur vergleichsweise, der Vergleich stimmt hier nicht. Der Abstand ist nicht ganz richtig, nämlich zwischen Mond und Erde passen 30 Erden. Einfach nur mal so als Dimension. Also die Dimensionen sind groß, sodass ich das nicht mehr verstehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber enorm. Gehen wir weiter. Wir gucken jetzt unsere 8 Planeten an. Merkur, Mars, der kommt schon an die Erde dran. Venus. Okay, hier sehen wir schon, dass er ähnlich groß ist wie die Erde, wo wir drauf wohnen. Jetzt kommt der Uranus, der Neptun, und es hört da nicht auf. Die Erde wird schon relativ klein. Jetzt kommt der Saturn und die Erde ist noch sichtbar, vielleicht in der Form einer Erbse ungefähr. Jupiter, jetzt kommt der erste Stern. Die Sonne zählt nicht mehr als Planet, sondern als Stern. Und hier sehen wir die Erde, sie ist noch ein kleiner Punkt. Da sind wir drauf, aktuell. Sirius, es geht weiter, ein Stern Sirius. Der nächste ist Pollux. Hier sehen wir die unser Sonnensystem steht da, ist ein Pixel groß noch. Das ja, ist es wirklich klein. 0,13 mal 0,13 ist ungefähr ein Pixel. Das ist unsere Erde jetzt. Gehen wir weiter. Arcturus. Ich hoffe, man kann das gut sehen da an der Präsentation. Jetzt sieht man unser Sonnensystem nicht mehr wirklich. Die Sonne noch, unser Planet nicht mehr. So groß ist dieser Stern hier. Rigel. und der Aldebaran. Unser Sonnensystem ist jetzt fast nicht mehr sichtbar. Also ich kenne mich nicht so gut aus, vielleicht gibt es hier Menschen, Leute, die sich besser auskennen mit den Sternen, aber ich finde es einfach nur beeindruckend, die Größenverhältnisse, die uns die Herrlichkeit Gottes zeigen möchte. So, jetzt kommen die zwei größten Körper in unserem Sonnensystem. Das ist der Betelgeuse, dieser linke, rote, orangene Ball. Und daneben ist dieser Nebula, das ist eine Art Nebel, davon geht man aus. Und der ist so groß, dass jetzt nicht das ganze Bild, wo drauf ist, dass das Sonnensystem gar nicht mehr drin zu sehen wäre. Das ist jetzt ein Bild von dem neuen Satelliten James Webb, das ist ein Teleskopsatellit. Und das fand ich einfach faszinierend mal, einfach die Vielfalt, die Schönheit, die Größe, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und auch seine Ausdehnung. Also es ist gewaltig, wie viele Himmelskörper Gott geschaffen hat, damit wir seine Herrlichkeit auch ein Stück weit sehen können. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reicht an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Gott zählt all jeden einzelnen Stern und nennt sie bei Namen. Und sein Verstand ist unermesslich, wie es da steht. Und er kennt auch uns bei Namen und nennt uns noch viel mehr bei Namen und achtet noch viel mehr auf uns. Das fand ich einfach so beeindruckend, diesen Vers hier, dass er alle Sterne zählt. Hier ist nochmal der Nebula mit diesem neuen Satelliten. Es ist eine Art Nebel. Ja, ich finde es einfach beeindruckend. Es wurde nachgefärbt, aber es ist einfach beeindruckend zu sehen, was für eine Schönheit Gott hat und was für eine Größe Gott uns auch zeigt. Ein kleiner Ausschnitt von seiner Größe. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Und zwar im Jahre 2003 hat dieser alte Satellitenteleskop Hubble hat einen kleinen Punkt gesehen hier, links von dem Mond, der war komplett schwarz. Und da haben die Wissenschaftler sich gefragt, warum ist der schwarz? Eigentlich, wenn man länger auf den Punkt schaut, dann fängt man an, mehr Sterne zu sehen. Und dann haben die diesen Satelliten 4 Monate darauf ausgerichtet, auf dieses kleine grüne Viereck hier. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Und dann haben sie das Bild hier nach 4 Monaten bekommen. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte, was hier drauf zu sehen ist? Könnt ihr ruhig sagen. Hat jemand eine Idee? Ja, genau. Es sind Galaxien. Es sind nicht Sterne, es sind wahrscheinlich auch Sterne dabei, aber es sind Galaxien. Hier, eine dieser kleine gelbe ist das hier, die wurde jetzt hier rangezoomt. Und die ist so groß, dass sie eigentlich rein wissenschaftlich gar nicht existieren dürfte. So groß ist sie. Und man kann davon ausgehen, dass jede von diesen Galaxien ungefähr 1 Trillion Sterne hat. Mit der Zahl kann ich nichts anfangen, aber einfach nur, damit wir einen Geschmack bekommen. Und jedes von diesen Galaxien kann man davon ausgehen, dass es ein Planetensystem hat. Wieder. Und auf diesem Bild alleine, was wir jetzt gesehen haben, sind über 10.000 Galaxien in diesem kleinen grünen Viereck. Und jetzt können wir uns mal vorstellen, was für eine Majestät, was für eine Herrlichkeit Gott uns sehen lässt. Und da braucht man auch gar nicht den Anfang der Schöpfung suchen bei den Sternen, wie das jetzt letztens versucht wurde. Und die haben nur mehr Galaxien gefunden. Galaxie um Galaxie. Herrlichkeit, Schönheit Gottes. Und jetzt kommt hier ein Psalm, Psalm 8. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Also hier steht Gott, wenn ich den Mond anschaue, deine ganze Schöpfung, sei es auch im Kleinen oder im Großen, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist die Antwort darauf? Also, ich werde ganz klein, wenn ich diese Planeten anschaue, die Galaxien. Auch meine Probleme werden klein, meine Sorgen über die Zukunft werden klein. Und das ist schön. Wenn wir auf die Größe Gottes schauen, dann fängt alles an, klein zu werden. Nicht, dass wir die Probleme wegreden, aber es ändert die Perspektive, die wir haben auf unsere Probleme oder auf unsere Lebenssituationen gerade. Gott schenkt uns eine andere Perspektive, nämlich, dass wir auf ihn vertrauen dürfen. Dass wir auf diesen großen Gott vertrauen dürfen. Und er achtet auf uns. Und wie wir es jetzt auch schön beim Abendmahl gefeiert haben, würde ich jetzt gerne die nächste Präsentation einmal rausholen. Möchte ich vorlesen, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr liebt Gott diesen Menschen und denkt an diesen Menschen, dass er seinen Sohn, der in der Herrlichkeit saß, die verlassen hat, sein ganz Königreich, alles hatte er, und wurde Mensch und lebte für uns und er starb für uns. Er kam nicht nur einfach und ist gestorben, sondern er hat auch gelebt und uns als Vorbild gelebt, den Glauben vorgelebt und hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit wir nicht verloren gehen. Das ist einer der schönsten Verse in der ganzen Bibel und zugleich auch einer der traurigsten, weil hier steht auch, dass Menschen, die nicht an Jesus glauben, verloren gehen oder von Natur aus verloren sind. Und dass Jesus alles dafür getan hat, dass der Mensch gerettet werden kann, wenn wir an ihn glauben, dann verspricht er hier ewiges Leben. Und das finde ich so schön, wie Gott durch Jesus dem Menschen nachgeht, so wie er es auch schon im Garten Eden gemacht hat. Wo ruft Adam, wo bist du? Er geht dem Menschen nach. Jeden Einzelnen, hier drin und da draußen, jeden einzelnen Menschen. Und jetzt kommt die Frage für mich, warum macht das Gott? Warum macht Gott das? Lässt seinen Sohn für uns dahin geben, damit wir durch ihn leben dürfen. Und warum sieht er uns, obwohl wir so klein sind? Und da ist eine Antwort für mich, weil er uns in eine Beziehung ruft. Das ist mein erster Punkt hier, komm zu Jesus. Das ruft Jesus uns zu. Und jeder von uns hat das mal, denke ich, hier gehört in seinem Leben. Und dann gibt es automatisch eine Antwort. Wenn wir nicht antworten auf diesen Ruf von Jesus, komm zu mir, dann ist es auch eine Antwort. Und wir haben ihn geantwortet, ich denke hier die meisten, und haben unser Leben Jesus anvertraut, haben ihm gesagt, Herr, bitte vergib mir, denn ich bin Sünder. Nicht nur ich habe gelogen, sondern mein Wesen ist sündhaft. Wir lügen nicht, weil ich gelogen habe, sondern wir lügen, weil wir Sünder sind von unserem Wesen. Und das haben wir Jesus gegeben, haben gesagt, Herr, ich möchte dein stellvertretenden Tod für mich in Anspruch nehmen. Bitte vergib mir. Und dann reinigt uns Jesus und wir dürfen weißer sein als der Schnee. Vor Gott stehen, gereinigt. Das ist so schön. Und das war ein Ruf für uns. Und wenn du diesen Ruf noch nicht gehört hast, Jesus ruft auch dich heute. Egal, wo du bist in deinem Leben. Er ruft täglich. Und auch nach unserer Bekehrung, möchte ich sagen, da ruft Gott uns auch. Und zwar merke ich das, wenn ich zum Beispiel morgens aufwache, dann überlege ich, ja, was mache ich jetzt? Schnell die Kinder fertig machen, die Milch machen fürs Baby oder lese ich die Nachrichten, wie da irgendwas passiert? Oder nehme ich mir die Zeit und höre auf diese Stimme, die mir sagt, ich möchte eigentlich jetzt, dass du Bibel liest, dass du mich anbetest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Das habe ich morgens, mittags und abends, wo ich merke, da ruft mich Jesus. Er ruft mich, komm zu mir, in die Beziehung zu mir. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Diesen Vers, den münze ich nicht nur auf vor unserer Bekehrung, sondern auch nach unserer Bekehrung. Dass Jesus immer bei uns steht und jeden Tag klopft und sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Lass mich rein. Und dann finde ich sehr schön, wie es hier steht, wenn wir aufmachen, dann kommt Jesus rein. Und was macht er? Er möchte mit uns essen und wir mit ihm. Und das zeigt eine sehr tiefe Art der Beziehung, wie es im Jüdischen damals auch war. Dass man zusammen gegessen hat, war eine Form der tiefen Gemeinschaft. Heute wird man vielleicht sagen, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Und dann weiß man genau, ja, wir werden jetzt eben ein Gespräch haben. Und das macht Jesus hier täglich. Und das finde ich schön. Er sagt hier, mit mir essen gehen und nicht, komm, mach mir auf und jetzt werden wir Gemeinde bauen und jetzt werden wir evangelisieren und jetzt werden wir Jüngerschaft machen und all das. Das sagt er nicht. Er sagt lediglich, dann werden wir zusammen essen. Also hier sehen wir, wie es vordergründlich Jesus erstmal um diese Beziehung geht. Um die Beziehung zwischen Jesus und dir. Und das möchte ich vergleichen jetzt auch mit der Ehe, als wir unsere Frau oder unseren, ja okay, der Mann muss immer fragen, stimmt. Okay, als wir als Mann die Frau gefragt haben, haben wir uns zusammengerissen und gesagt, ja, willst du mich vielleicht heiraten? Und dann hat die Frau im besten Fall gesagt, ja. Im schlimmsten Fall sagt sie nein, aber ja. Okay, aber dann fängt die Ehe an, nachdem man geheiratet hat natürlich. Aber dann fängt was Neues an. Und einmal zu Jesus hingehen ist noch der leichte Part, würde ich denken. Diesen Schritt zu tun, ich möchte zu dir hingehen, Jesus. Aber dann in Jesus bleiben. Und das, finde ich, definiert auch das Christsein. Ich gehe zu Jesus und dann bleibe ich in Jesus. Und das ist die Theorie und das möchte Gott auch, dass es die Praxis ist. Das ist unser Ziel. Zu Jesus hingehen und in Jesus bleiben. Bleibe in Jesus. Und da sehe ich verschiedene Personen in der Bibel, die hatten eine sehr innige Beziehung. Ich meine, jeder von dem wir in der Bibel lesen, hatte eine innige Beziehung. Aber es gab zum Beispiel den Mose, der durfte Gott sehen. Es gab den Henoch, der durfte entrückt werden, weil er mit Gott wandelte. Der Johannes, der lag an der Brust des Herrn, weil er ihn sehr lieb hatte. Also wir lesen von einzelnen Menschen, die eine sehr innige Beziehung hatten zu Jesus. Und darauf möchte ich hinaus, dass wir eintauchen in die Beziehung zu Jesus. Und Jesus sagt uns, bleibe in uns. Und das möchte ich jetzt lesen. Das hat einen Hintergrund. Wir werden danach Johannes 15 einmal kurz anschauen. Aber zuvor noch eine kurze Straße in Johannes 14. Das ist die Abschiedsrede von Jesus, bevor er in den Himmel geht, zu seinen Jüngern. Das sind seine letzten Worte. Johannes 14, Vers 3. Ich würde sagen, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das finde ich so schön. In dem Moment, wo die Jünger anfangen, den Boden zu verlieren unter ihren Füßen, von der Leitung von Jesus, die sie 3 Jahre jetzt intensiv erlebt hatten, dass Jesus ihnen Trost zuspricht und sagt, ihr werdet eines Tages auch wieder da sein, wo ich bin. Das hat den Jüngern Trost gespendet. Gehen wir weiter, 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Also Jesus sendet sogar diesen Beistand, den Heiligen Geist, damit wir einen Beistand haben, damit wir Trost haben, damit wir eine Sicherheit haben, dass Jesus da ist. Und das finde ich so schön hier, dass es wieder um Beziehung geht. Gehen wir 2 Verse weiter, Johannes 14, Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. An dem Tag, wo der Heilige Geist gesendet wird, meint hier, da wird er in uns sein. Er wird weiterleben, obwohl er weg ist. Das möchte ich nochmal unterstreichen mit 1. Johannes 3, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Also wir haben den Geist Gottes in uns und der schenkt uns Gewissheit, dass er in uns ist, in uns bleibt. Und das alles, damit die Welt Jesus in uns sieht, damit sie Jesus in uns sehen, damit wir Wegweiser sind und damit Menschen an Jesus glauben können. Zur Ehre Gottes. Ja, und jetzt sagt uns Jesus, bleibe in mir, ich bleibe in euch und jetzt bleibt ihr in mir. Und das lesen wir jetzt in Johannes 15. Johannes 15, Verse 4 bis 5. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jetzt gibt uns Jesus hier das Bild von diesem Weinstock mit den Reben, woran dann diese Trauben wachsen. Und sagt, die Rebe kann von sich alleine aus keine Frucht bringen. Das ist ganz logisch hier, das Bild, was Jesus beschreibt. Und da müssen wir sagen, von uns alleine können wir keine Frucht bringen. Das geht nicht. Egal wie sehr wir es versuchen, wenn wir nicht in dieser Beziehung zu Jesus sind und in ihm bleiben, dann können wir keine Frucht bringen. Und damit möchte ich einmal sagen, dass Gott nicht unsere Leistung braucht, sondern in erster Linie in der Beziehung und aus dieser Beziehung möchte Jesus durch uns Frucht bringen. Keine eigene Anstrengung. Und wenn wir jetzt hier sitzen und diese Beziehung vielleicht nicht mehr haben zu Jesus oder wir haben sie ein bisschen oder wir haben sie sehr und freuen uns daran, dass Jesus in uns lebt und wir eine sehr gute Zeit haben in unserem Glauben, dann möchte ich uns ermutigen, dass wir weiter in die Beziehung zu Jesus hingehen. Ich denke, wir haben alle gelernt, uns so zu verhalten, wie sich ein Christ verhält. Und es würde keiner merken, wenn jemand sitzt, der nicht mehr diese Beziehung hat. Und dafür möchte ich uns vier Ermutigungen geben, die ich finde, in der Bibel auch finde. Das erste ist, reden mit Gott, beten. Ja, und dass wir uns da Zeit für nehmen. Und da einmal die Frage, was ist das Wertvollste, was du Gott geben kannst? Was würdet ihr sagen? Genau, ich habe es schon gehört irgendwo. Zeit. Das ist, was wir alle nicht haben, oder? Oder wir haben alle die gleiche, aber wir haben andere Prioritäten. Aber das ist eine Sache. Nimm dir Zeit für das Gebet täglich. Plan es fest ein in deinen Plan. Und vielleicht sagst du, ich schaffe es aber nicht zu beten. Wenn ich anfange zu beten, dann schlafe ich immer ein. Oder meine Gedanken, die schwirren immer ab. Oder mein Handy ist gerade interessanter dann als Gebet plötzlich. Und all diese Sachen. Oder ich habe nicht die Disziplin zu beten. Das hat man schon oft gehört, denke ich. Hat man auch schon erfahren. Ich kann es einfach nicht. Ich kann mich nicht an diese Regel halten. Und da denke ich, dass es vielleicht genau das ist, was Gott möchte von dir. Dass du erkennst, du schaffst es gar nicht. Du kannst es gar nicht von dir aus, mit deiner Disziplin. Sie ist mangelhaft. Vielleicht ist es bei euch anders, bei mir ist es so. Und dass wir dann mehr in die Abhängigkeit zu Gott kommen, dass wir sagen, Gott, ich kann es nicht. Machst du bitte. Ich möchte von Herzen, aber bitte bewirke du es. Hilf mir. Und das bringt in die Abhängigkeit zu Gott, was du willst, was Gott möchte von uns. Einen ganz wichtigen Punkt hier lesen wir in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Wir als Kinder Gottes, wir können den Heiligen Geist betrüben. Was heißt das? Für mich heißt das, dass die Beziehung gestört ist dann, dass du vielleicht eine Wand hast zwischen Gott und dir und dass du gar nicht mehr imstande bist zu beten. Weil etwas in deinem Leben nicht stimmt. Eine Sünde oder vielleicht ein sündhaftes Verhalten. Und das zu bereinigen, zu sagen, Gott, ich bringe dir das. Ich möchte klar Schiff machen mit dir, dass es gerade ist, dass wir in einer reinen, wahren Beziehung leben können. Und das ist was Gutes. Es tut vielleicht auch weh, aber dass du das Licht Gottes in deinem Leben reinlässt, was Besseres gibt es nicht, als dieser herrliche Gott in deinem Leben. Und dass du dann anfängst, die Zeiten zu suchen, wo du beten kannst. Ich habe schon oft gebetet, wo ich gemerkt habe, das war nicht ein Gebet. Und vielleicht hört das Gott trotzdem. Ich will das nicht vermindern oder abwerten. Aber ich hatte genauso Zeiten, wo ich gemerkt habe, da habe ich jetzt gerade gebetet. Da war ich spazieren im Wald und da habe ich mein Herz ausgeschüttet. Oder beim Joggen, dass man einfach eine Pause macht und dann Gott anbetet. Da hatte ich die besten Zeiten meines Lebens. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir unseren Stil suchen, da, wo wir beten können. Vielleicht auch das Kämmerlein zu Hause, dann sagst du, jetzt habe ich einen wichtigen Termin, jetzt bete ich. Die Beziehung von Gott und dir an erster Stelle. Dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir das fest einbauen, dass wir es nicht gehen lassen. Aber Gott ist herrlich. Das haben wir gesehen. Er ist hoch zu preisen. Und vielleicht auch, dass man betet genau dann, wenn es schwierig ist oder wenn wir keine Zeit mehr haben oder wenn wir total ausgepowert sind, dass man dann genau dann vielleicht sagt, ach, jetzt bete ich. Eigentlich will ich es ja nicht machen, weil ich habe ja einen guten Grund, aber jetzt möchte ich ins Gebet gehen. Das hat auch Jesus gemacht, das hat er uns vorgelebt. Okay, das zweite ist Bibel lesen. Und da sehe ich einmal das Gebet als Ausatmen an eines Christen. Und wenn du Bibel liest, dann ist das das Einatmen. Das heißt, um zu leben als Christ, musst du ausatmen und einatmen. Und dazu gehört für mich das Wort Gottes, was an uns arbeitet. Und das lesen wir, ein Vers unter dem Weinstock, Johannes 15, Verse 2 bis 3. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Und hier lesen wir dieses Wort, was Jesus ihnen sagt, ihr seid rein wegen meinen Worten. Und ich stelle die Bibel mit Jesu Worten gleich. Ich denke, ihr auch. Gottes Wort ist Jesus Wort. Und sie sind deswegen rein, weil es an ihnen gearbeitet hat. Jesus hat sie gelehrt. Sie wurden geschliffen. Und das tut auch das Wort Gottes an uns. Und das Beispiel, um am Weinstock zu bleiben, ich habe jetzt einen Olivenbaum, ich kenne Olivenbäume, habe schon viele beschnitten. Das muss man jedes Jahr machen, da wachsen die männlichen Triebe, die schießen einfach in die Höhe hoch, haben aber keine Frucht. Und die muss man jährlich im Frühjahr einmal komplett abschneiden. Und dann haben die weiblichen Äste schöne Oliven. Und ich denke, das macht Jesus mit uns durch sein Wort. Das lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16. Kann man sich gut merken mit Johannes 3, Vers 16, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gott arbeitet an dir. Und ich finde es wertvoll, wenn wir die Bibel lesen mit der Einstellung, Gott spricht du zu mir. Ich möchte nicht nur sachlich, ich möchte auch forschen, aber nicht nur sachlich, sondern Gott spricht du zu mir. Was möchtest du mir sagen, gerade in deinem Wort? Und forme mich bitte zu dem Menschen, wie du es willst. Und dann wird Gott das machen, weil er spricht durch sein Wort. Der dritte Punkt ist, tausche dich aus. Ich habe gemerkt, es ist sehr persönlich, sich über seinen Glauben auszutauschen. Wenn man jetzt dich fragen würde, wie geht's dir im Glauben? Da würde man nicht gerne sagen, mir geht's nicht gut gerade. Das sagt man nicht gerne. Aber es ist trotzdem, denke ich, wichtig, dass man jemand hat, mit dem man sich darüber austauschen kann. Und vielleicht hast du eine Person, der du dich anvertrauen kannst, mit der du beten kannst zusammen, Bibel lesen und dass ihr euch gegenseitig ermutigt. Das finde ich ganz wertvoll. Weil darüber spricht man nicht, würde ich denken. Ja. Bei den Bulgaren habe ich es ganz anders erlebt, auf Kreta. Die fragen sehr direkt und persönlich. Ja, weil jeder ist anders. Okay, das vierte, der letzte Punkt, womit ich dann auch schließen möchte, ist, rechne mit Christus in deinem Leben. Christus in dir. Ja? Wir haben alle Christus den ersten Platz in unserem Leben gegeben. Er durfte sich auf unseren Thron setzen und haben gesagt, Herr, nimm du das Ruder bitte. Dein Wille ist jetzt mein Ziel, nicht meine Selbstverwirklichung, deins, dein Ziel. Dafür möchte ich einmal Galater 2, Vers 20 lesen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und das kann man schnell überlesen, aber Jesus hat Wohnung genommen durch den Heiligen Geist in dir. Das heißt, es ist nicht mehr ich, sondern wir. Und wie oft denken wir aus dem Ich? Ich kann es nicht. Ich schaffe das nicht mehr. Wie soll ich das machen? Ganz viel ich. Es geht mir gleich. Aber ich möchte mich immer wieder ausrichten darauf. Und das wünsche ich uns auch, dass wir sagen, wir, Christus in mir, rechne mit Christus in deinem Leben. Er ist da, er ist dein Beistand und er hält alles in seiner Hand. Das ganze Universum und Universen, auch dich, dein Gestern, dein Heute und dein Morgen. Er hält einfach alles in der Hand, auch die Probleme, alles, was uns beschäftigt. Und das sieht Jesus. Und wir dürfen mit seiner Kraft rechnen in unserem Leben und ihn einplanen, dass wir seinen Willen tun. Und dass wir dann in seinen Werken wandeln, damit er dann geehrt wird am Ende, wenn wir vor ihm stehen. Und ich möchte enden mit den Versen aus Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, ich wünsche uns allen Gottes Segen und dass wir in diese Beziehung eintauchen können und dann aus seiner Kraft leben dürfen. Amen.